Radio Sai, Deutschland.
Om Sri Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute lässt Anna Bothe Sie auf sehr lebendige Art und Weise an Ihrem ersten Besuch bei Swami teilhaben. Möglicherweise fühlen sich einige von Ihnen an Ihre erste Reise zu Baba erinnert. Ja, liebe Anna, schön, dass du heute zu mir gekommen bist und dazu bereit bist, uns ein wenig über Swami zu erzählen. Und ich würde sagen, du beginnst ganz einfach mal damit, wie Swami in dein Leben getreten ist.
Das ist nicht so einfach, wie Swami in mein Leben getreten ist. Aber ich war am Ende meiner Kräfte nach einem Unfall, wo ich noch 10 Jahre weitergearbeitet habe und dann totaler Zusammenbruch. Also blieb nur ein Klinikaufenthalt übrig und ich wollte in eine Schmerzklinik gehen und nach diesen 10 Jahren Schmerzen, aber keine Resonanz auf meine Anfrage, denn 2 Monate später ist mir eine Frau begegnet, die gesagt hat, geh doch nach Kassel, Wilhelmshöhe, Habichtswaldklinik, da bist du gut aufgehoben. Also da bin ich dann hin. Und da war ich gut aufgehoben und es hat ein Heilpraktiker dort auch versucht, mich zu behandeln. Und wir haben mich Woche um Woche verlängert und nachdem ich schon 10 Wochen dort war, dann hat er gesagt, er hat das Gefühl, mir kann nur Baba helfen. Da habe ich erst nicht geachtet drauf und nächstes Mal hat er es wieder gesagt, er muss mir sagen, sie haben alles getan, was sie konnten. Ich sollte doch zum Sai Baba gehen.
In welchem Jahr war das, Anna?
Es war 1995. Dann habe ich erst die anderen Leute gefragt. Ich habe gedacht, es ist eine Standardrede für alle Patienten, aber zu niemandem hat es gesagt. Und dann war ich hellhörig und dann habe ich nächstes Mal, wie es nochmal sagte, gefragt, wer ist denn dieser Sai Baba? Ich habe niemals was von ihm gehört. Und dann hat er gesagt, ja, wenn man zum Sternenraum geht, da hängt ein Bild von ihm. Oh, habe ich gesagt, da gehe ich immer auf die andere Seite, das mag ich gar nicht sehen. Oh, sagt aber, wenn man ihn kennenlernt, ist er ganz anders. Ja, und da gäbe es eine Bibliothek, da könnte man sich ein Buch ausleihen. Also, nachdem ich gern lese, bin ich natürlich in die Bibliothek gegangen und habe mir da ein Buch ausgesucht von dem berühmten Amerikaner.
Sandweiss?
Ja, sein Name war mir jetzt nicht mehr geläufig. Und dann lese ich da zu Hause in dem Zimmer, halt im Krankenhaus, die erste Seite. Und am Ende der Seite steht, es ist für mich klar, dass er Gott ist. Da habe ich voller Entsetzen das Buch wieder zugeschlagen, denn das war für mich unvorstellbar. 30 Jahre hatte ich ohne Gott gelebt. In der Kindheit war ich recht religiös, aber dass auf Erden ein Gott lebt, das war, nee, habe ich gedacht, ich bin doch nicht im Irrenhaus und habe das Buch wieder zurückgebracht. Dann habe ich aber gleichzeitig noch so ein kleines Heftchen über Erziehung, Sei-Erziehung. Und nachdem ich Hauptschullehrerin war, habe ich da gelesen, wie ein Lehrer sein soll. Und dann habe ich gedacht, ach genau so war ich eigentlich. Also ist doch ein Interesse da gewesen, aber das mit Gott war natürlich. Nicht? Aber die Erziehung, die hat mich überzeugt. Nach 12 Wochen bin ich dann entlassen worden. Da ich ja Astrologin bin und Aspekt zu mir günstig stand, Begegnung mit einem großen Guru, die mein Leben verändert, habe ich gedacht, ich darf mich nicht widersetzen, sonst geht es so schlimm weiter wie in der Vergangenheit. Und dann bin ich nach Hause und da habe ich damals so einen Bekannten gehabt, der hat immer schon so abartige Sachen gemacht wie Meditation und lauter solche Sachen und so Kurse besucht. Und habe ich gedacht, wenn jemand schon mal von dem gehört hat, vielleicht der. Dann habe ich den gefragt, ja, sagte ich, selber weiß nicht, aber ich habe Bekannte, die war schon dort, die rufe ich gleich an und die wird sich freuen, wo du ihn findest. Ich wusste gar nicht, wo er zu finden ist. Und die hat dann auch gleich angerufen. Ja, wunderbar, wir haben so eine große Gruppe gehabt in Regensburg, aber ist alles zerfallen. Aber vielleicht, wenn du dann mit dem neuen Geist zurückkommst, kann das wieder aufleben. Und hat mich gleich besucht und hat mir erklärt, wie ich hinkomme und alles. Und im Herbst bin ich dann früh pensioniert worden und konnte also reisen. Dann habe ich für Anfang Februar gebucht nach Indien. Da ich damals sehr ängstlich war, vollkommen zerbrochen, da hatte ich solche Ängste, ich habe gedacht, ich bewältige das nicht. Es ist alles wunderbar gelaufen und dann war Baba in Whitefield. Später hat meine Hausfrau zu mir gesagt, nur meinetwegen war er dort, weil ich konnte ja noch nicht sitzen, vielleicht eine Viertelstunde. Dann musste ich wieder aufstehen, gehen oder mein Rücken, das war eben mein Problem, warum ich so lange im Hospital war. Und in Whitefield war das wunderbar, ich konnte als allerletzte zum Darshan gehen, ohne Anleinen, in die hinterste Ecke. Und immer ist er selber da gekommen und hat mich nach vorne geholt oder der Baba ist nach hinten gegangen, auf die Wiese. Das war also sehr einfach für ihn. Puttaparthi wäre ich ihm vielleicht gar nicht nahe gekommen. Dann habe ich halt gewartet, was sich da jetzt tut. Meine Meinung war ursprünglich, ich gehe 3 Tage und zum Baba. Dann sehe ich, was da für ein Betrug läuft und auf was die Leute alles reinfallen. Und dann fahre ich beruhigt im Land rum. 4 Wochen hatte ich gebucht. Ja, dann kommt der ersten Tag zum Darshan. Und ich habe nur das Bild gesehen im Krankenhaus. Da habe ich gedacht, das ist ein 4-Zentner-Mann. Und dann geht da die Tür auf. Und dann kommt da so ein kleiner, schmächtiger Mann. Und mein Eindruck war, oh, sieht denn niemand, dass der zusammenbricht unter dieser Last, die ihm die Welt auflädt? Das hat mich sehr berührt, dieser erste Eindruck. Und nachdem er ja gewusst hat, ich kann nicht mehr weiterleben, wenn nicht er Steuer ergreift, ne, hat er natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, mich da über die 3 Tage hinaus zu fesseln, die ich mir ursprünglich gegeben habe. Hatte natürlich, auch wenn ich als Letzte kam, immer erste Reihe und immer da, wo er reingeht. Und wie es halt so macht am Anfang, wenn einen überhäuft mit so einer unglaublichen Gnade und Nähe, die daraus entsteht. Am Abend haben mich dann schon neugierig die Leute gefragt, und glaubst du, ja, er ist Gott, und glaubst und so weiter. Dann habe ich gesprochen, ach, geht es wie Butti, da hat er so eine Plastikhülle drin und da drückt er ein bisschen, das siehst du doch, und dass ihr das nicht merkt, nicht? Und dann geht das Brösel raus. Also musste er mir ja zeigen, dass jetzt das eine falsche Meinung von mir war, nicht? Und am anderen Tag bin ich also wieder irgendwo hinterst in der Wiese und bevor der Baba kommt, kommt der Sebertal und holt mich vor in die erste Reihe, da war gerade noch ein Platz daneben mir, also so ganz gut sichtbar, ein Mann im Rollstuhl. Der Baba geht vorbei zu dem Mann zum Rollstuhl, dann schaut er so zu mir zurück, ob ich auch wirklich hinsehe. Aber ich habe ihn nie aus dem Auge gelassen. Nicht? Und dann geht er dahin, Handbewegung natürlich, Vibhuti. Der hält seine Hand auf, ich schaue hin, das Vibhuti läuft drauf. Das Vibhuti läuft und läuft und läuft. Und der große Haufen, und es hat nicht mehr Platz. Und obwohl er Inder war, hat er die linke Hand dazu genommen, was man ja nicht darf. Nicht? Und dann die Person, die ihn begleitet hat, ist gelaufen, 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 obwohl die Hand immer still stand. Und immer nur das Vibhuti gefallen, gefallen, gefallen. Und dann ist noch die Begleitperson, hat die noch die Hand aufgehalten. Und dann ist er weitergegangen.
So eine Geschichte habe ich wirklich noch nie gehört, Anna. Und dann war die ungläubige Anna bekehrt, ja?
Also noch nicht ganz, aber dass das mit diesem Plastikkügelchen im Ärmel nicht geht, das war mir schon klar. Also musste ich nachdenken. Dann habe ich denen das berichtet im Zimmer, wie das da war halt. Und dann habe ich in meinem Hochmut natürlich, der mir nicht bewusst war, gesagt, ich müsste ihm nur einmal in die Augen schauen. Weil normalerweise schaue ich einen an und weiß alles vom Menschen. Zwar immer hergeschaut zu mir, aber nicht so, dass ich ihm in die Augen geschaut habe. Und anderer Tag, ich wieder im hintersten Platz, weil ich ja nicht sitzen konnte, ne, nur so lange das Ausschauen gedauert hat. Ich werde wieder vorgeholt, gleich in Weidfeld, da wo er rausgeht, wo das kleine Häuschen ist, wo der Wächter drin sitzt. Er geht an mir vorbei, kein Blick, kein gar nichts, geht, macht seinen ganzen Dasein, geht wieder zurück, geht an mir vorbei, ohne mich überhaupt anzusehen, was er vorher immer gemacht hat. Ne? Dann geht er bis zu dem Häuschen. Ich wollte gerade aufstehen und gehen, kehrt er um, stellt sich mir gegenüber hin, so halber Meter Abstand, hält seinen Finger an sein Auge und sagt, look. Und dann hat er mir in die Augen geschaut. Ganz lang, also es ist mir wie eine Ewigkeit vorgekommen. Und ich musste das erste Mal, wie er das gemacht hat, auch nicht ausweichen mit meinem Blick, sondern ich habe immer geschaut und dann habe ich gemerkt, da schaue nicht ich jemand ins Auge, da schaut mir jemand ins Auge. Und in dem Augenblick ist mir ganz kalt geworden und ich habe gesehen, mein Herz ist ja total zu, von all dem Kummer wahrscheinlich, den ich so mitgemacht habe im Leben. Und dann habe ich einfach so innerlich gesagt, Papa, öffne mein Herz, das ist einfach so rausgekommen. Und dann hat er so gelächelt, wie er es so verständnisvoll macht und dann ist er gegangen.
Dann bin ich in den Tempel reingegangen
Dann habe ich mich da so an der Säule angelehnt und dann musste ich weinen. 2 Stunden lang hat es mich geschüttelt. Ich habe ja mein Leben lang nicht weinen dürfen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe geweint, geweint, geweint. Wahrscheinlich die Mauer weggeweint, weil da hat er auch gemerkt, die Mauer ums Herz, die muss weg. Ja, dann habe ich durchgeatmet und bin aufgestanden und das war seine Art, halt mich zu catchen. Darum habe ich später immer zu den Leuten gesagt, wenn er hingeht, schaut ihm ja nicht in die Augen, sonst habt ihr keine Gewalt mehr über euch und ihr gehört ganz immer. Seid vorsichtig, habe ich immer gesagt. Hab's halt auch für diese Art gezogen. Und dann natürlich wieder die Frage, und was, siehst du jetzt schon, dass er Gott ist? Ja, das natürlich noch nicht, aber was Besonderes, dass er ist, das war mir dann schon klar. Aber das war mir dann auch gar nicht mehr wichtig, sondern ich konnte mich plötzlich einfach dem hingeben, was da alles auf mich zukommt. Er belehrt ja auch gern und das hat er dann auch relativ früh angefangen. 2 Bekannte, die mit mir im Zimmer waren und die haben so sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie auch einmal einen guten Platz kriegen. Einmal wenigstens, weil sie wieder heimfahren müssen, den Baba direkt vor sich sehen können. Und dann habe ich da zum Abschied gebetet, dem Baba habe ich gesagt, mei, bitte gib mir heute die letzte Reihe, aber gib denen einen guten Platz, wo du vorbeikommst. Was kriege ich? Letzte Reihe. Ich habe mich so gefreut, dass er meine Bitten erhört. Was kriegen die? Den besten Platz in der Mitte, wo er immer reingegangen ist. Vorne und hinten hat er mal verändert, aber immer vorbeigegangen ist. Ich habe mich gefreut und immer wieder ein bisschen hoch und geschaut und die haben sich gefreut vorne. Und es war der einzige Tag, wo der Baba nicht da reingegangen ist. Und nicht an ihnen vorbei. Und wie er dann hinten mich gesehen hat, sagt die innere Stimme zu mir, ich brauche dein Opfer nicht. Das habe ich nie mehr vergessen. So bin ich wohl vom Christlichen her aufgewachsen. Ich muss ein Opfer bringen, damit es dem anderen gut gehen kann. Aber er hat gezeigt, nicht? Ich brauche dein Opfer nicht. Den Satz habe ich heute immer noch im Ohr, weil manchmal komme ich wieder in Versuchung. Ne? Und dann habe ich den Satz im Ohr, und dann weiß ich, ne? Aber es war gleich eine ganz grundlegende Lehre. Dann war die Zeit einmal vorbei, dass er ja nach Puttaparthi gehen musste, weil Shivaratri war. Und da ging ich dann mit. Dann habe ich da das Shivaratri da verbracht. Da war eine neue in meinem Zimmer. Und die hat ja gewusst, ich kann mich nicht da stundenlang vorher anleinen. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich war einmal da. Und da ist nicht das hintere Tor aufgemacht worden bei der Purnachandra-Halle, sondern das vordere. Und die Leinen natürlich alle hinten an. Ne? Und er hat gesagt, wir gehen einfach kurz, bevor aufgemacht wird, und setzen uns einfach vorne vor das erste Tor. Wir haben uns also hingesetzt, es geht los, aber das hintere Tor wird aufgemacht. Naja, kann man nichts machen. Ne? Und auf einmal ist da eine mit dem Rollstuhl reingefahren und die Horde geströmt und über den Rollstuhl hergefallen und Mordschaos und es blieb nichts übrig, als das hintere Tor zu schließen und das erste aufzumachen. Da war ich direkt ganz vorne in der Purnachandra-Halle, weil ich gleich reingekommen bin. Und dann habe ich gedacht, ich sitze jetzt einfach die Nacht, solange es halt geht. Und er hat mir die Kraft gegeben, dass ich die ganze Nacht dort sitzen konnte. Dann hat er eine Rede gehalten, wo ich so Auge in Auge, nachdem ich ja dank dieses Zwischenfalls ganz vorne war. Das war die erste Rede, die ich gehört habe von ihm. Und dann singt er ja immer so eine Einlage und auf einmal war ein ganz neuer Zustand in mir. Auf einmal war ich das kleine Kind im Arm meiner Mutter, so wie ich mir es immer gewünscht hätte. Und dann hat die da gesungen und hat mich so gewiegt und das war unglaublich schön für mich. Da hat er vieles geheilt, nehme ich an.
Thank you.
Und dann war ich wieder dort gesessen, normal, habe da die ganze Nacht durchgehalten. Eine Viertelstunde bin ich mal raus und habe mich hingelegt, um meinen Rücken zu strecken. Aber es ist bis zum frühen Morgen gegangen. Gleich nach Shivaratri ist es sofort wieder nach Whitefield zurück. Auf einmal habe ich dann gewusst, oh Gott, ich kriege ein Interview. Und das war für mich ein Albtraum, weil ich habe dieses indische Englisch überhaupt nicht verstanden. Und auf einmal war das Bewusstsein in mir, ich muss in eine bayerische Gruppe gehen. Ich habe aber niemanden gekannt. Dann war ja immer so Treffen von den Deutschen. Und da saß einmal aus Berlin eine neben mir. Da sage ich, kennst du eine bayerische Gruppe? Aber sie kannte niemanden. Aber sie konnte mir sagen, ich glaube, die haben so einen violetten Schlips. Am anderen Morgen saß ich also wieder in meiner Line und beim Aufstehen schaue ich, wer neben mir gesessen mit dem lila Schlips. Aber nachdem ich ja total auf Gott abgefahren war, habe ich überhaupt nie mehr rechts oder links geschaut oder sonst was, Augen zu und einen Baba von mir gesehen und sonst nichts. Und da war schon zu spät, weil wir mussten Harry Harry, dass wir reinkommen. Aber ich wusste schon, ja, das mit dem lila Schlips stimmt. Und am nächsten Tag habe ich natürlich beim Hinsetzen gleich geschaut, wo ist jemand mit dem lila Schlips. Und tatsächlich in der zweiten Reihe saß eine. Dann habe ich sie gefragt, ob sie bayerische Gruppe sind. Ja, und ob ich da dazugehen kann. Und dann hat sie gesagt, da müssen wir uns nachher treffen, weil das kann ich nicht entscheiden. Wir sind schon eine feststehende Gruppe. Und treffen wir uns heute Abend um 6 Uhr da. Also dann bin ich wieder losmarschiert und um 6 Uhr abends dahin gegangen. Und dann waren alle da von dieser Gruppe und die haben, seit sie da waren, auf ein Interview gewartet. Die hatten so einen dabei, der immer so Durchsagen vom Baba gehört hat und so. Und da haben sie sicher gewusst, mit dem kriegen sie ein Interview, aber der war gestern abgereist und sie hatten noch keins gehabt. Warum ich zur Gruppe will? Ja, sage ich, weil ich muss zur bayerischen Gruppe gehen, weil wir dann ein Interview kriegen. Und wie ich das gesagt habe, bin ich sowas von erschrocken, habe ich gedacht, bin ich denn wahnsinnig? Die warten jetzt, dass wir ein Interview kriegen, was weiß ich, ob das nicht einfach Fehlurteil in mir ist oder sonst irgendwas, aber es war einfach so Wissen in mir. Und ja, dann haben wir uns getroffen, dann haben sie gleich mich mit nach Hause genommen, einer, dass wir gleich den Schlips geben von den Zweien, die weggefahren sind. Das könnte ja morgen sein, weil es war schon Dienstag. Und am Samstag mussten die Leute, die ersten, schon nach Hause fliegen. Es hätte also nur in dieser Woche sein können. Am Morgen will ich den Schlips anlegen, sehe ich, dass da ein großer Fettfleck drauf ist. Und dann habe ich ihn nicht angezogen. Jetzt haben die schon auf mich gewartet, ne? Wo ist der Schlips? Sag ich, der war so ein großer Fettfleck drauf, ich muss den erst waschen, ich habe das abends nicht gesehen. Ich habe immer mehr Angst gekriegt, haben wir den. Wer hat da aus mir gesprochen? Wir kriegen ein Interview. Mittwoch in der Nacht um 3 Uhr wache ich auf, habe ich gewusst, heute kriegen wir das Interview. Und ich habe nur ein schönes Kleidchen dabei gehabt, weil die hat mir erzählt in Regensburg, da kann man jede Menge solche Kleider kaufen, was sich aber als Irrtum in Whitefield herausgestellt hat. Und mein schönstes bin ich aufgestanden um 3 Uhr nachts, habe es gewaschen, dass wenigstens sauber ist, und ausgehängt in dem Haus, wo ich gewohnt habe. Es war trocken in der Früh, dann habe ich das angezogen, den sauberen Schlips hingetan und sind mir vorgegangen. Ja, war für mich klar. Aber ich habe es mir nicht mehr sagen dran, aber es war für mich klar, heute kriegen wir das Interview. Und ich war so abgefahren auf den Baba, dass ich wirklich auch nicht eine Sekunde zur Seite geschaut habe. Das hat er schon gewusst, weil er hat nicht mich gerufen, sondern einen anderen aus der Gruppe. Aber ich habe nie geschaut, wer da reagiert, sondern nur auf den Baba. Da hätte ich das gar nicht gemerkt, dass ich aufstehen soll und auch rausgehen. Ne? Deswegen hat er schon eine aus meiner Gruppe schräg vor mir, die hatte ich gar nicht beachtet. Auf einmal sieht die natürlich, dass einer aus unserer Gruppe gerufen wird, stupst mich gleich, schau mal, wir haben ein Interview. Und dann sind wir erst in diesem Vorraum gesessen und dann kommt der Baba. Dann schaut er die Erste an und sagt, was tust denn du da? Das ist nicht für dich, geh. Man denkt, das wird er wiederholen, wenn er zu mir kommt. Ja, dann geht er weiter, redet da was, was ich nicht verstanden habe, schaut, nickt, ist zufrieden. Dann kommt er zur Nächsten, wo ist dein Schlips? zu Hause am Nachtkästchen oder so. Don't go, sin go, I am always perfect. Oh, da waren nur noch zwei und dann ich. Dann habe ich gedacht, jetzt ist geschehen. Ich habe wirklich gezittert. Ist er nur mit einem ganz freundlichen Lächeln an mir vorbeigegangen und hat nicht gemeint, ich gehöre nicht dazu. Und dann sind wir also da reingegangen in die Interviewzimmer. Wir waren also nur 7 Personen und ein Inder und die erste Devotee von ihm, die war aber schon drin. Ich habe mich natürlich gleich ganz hinten an die Wand gesetzt, dass ich ja nicht bei ihm vorne bin, dass er ja mit mir nicht sprechen muss, nicht, weil ich ja sein Englisch nicht verstehe. Es hat zwar vorher eine gesagt gehabt, das macht nichts. Ich übersetze es dir dann. So, also ich bin ganz hinten an der Wand gewesen und dann hat er als erstes mit dem Inder gesprochen und hat ihm seinen Ring runter und hat ihn uns gezeigt, dass wir ihn anschauen, so ein kupferner Ring. Und dann hat er hingeblasen, wie man es oft liest. Und dann ist er golden geworden, hat ihn uns wieder rundum gereicht, dass wir alle sehen, dass der jetzt golden ist. Dann hat er ihn angesteckt und hat eben gesagt, seinen kupfernen Ring für einen kupfernen meint, aber einen goldenen Ring für einen goldenen meint. Dann hat einem von uns, ja, was willst du, hergezogen zu sich und der hat so schlecht gesehen, der wollte, dass seine Augen besser werden, aber da hat er nicht reagiert drauf, hat immer wieder gesagt, was willst du, was willst du. Dann hat er ihn hingezogen auf seinen Schoß, da hat er seinen Kopf hin und hat dort den Kopf gekrault und hat ihm dann eine Uhr geschenkt. Dann hat er erst diese alte Dame, ist er hingegangen, so, die da noch in der Ecke saß, auf dem Stuhl, wir saßen ja am Boden, und dann hat er hochgeholfen und dann ist er gegangen und hat uns erklärt, das war meine erste Devotee. Auch so ganz alt, mit der ist er ganz alleine reingegangen in das Zimmer und dann sind sie wieder rausgekommen und dann sind wir dran gekommen, ne? Wir Deutschen. Dann hat er halt den gefragt, wie es geht und den gefragt, wie es geht. Also zu jedem so einen Satz gesprochen und dann hat er mich nicht übersehen hinten, gesagt, wie es mir geht. Ich habe gar kein Wort herausgebracht. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß. Und dann hat er mir alle 10 Jahre meines Lebens erzählt, mit allen Schicksalsschlägen, die er mir geschickt hat. Operationen, an die ich schon gar nicht mehr gedacht hatte, Zwischenfälle, also nichts hat er ausgelassen. Immer 10 Jahre und immer, wenn alles erzählt war, hat er gesagt, schau, das ist doch zu viel für dich. Warum kommst du nicht zu mir? Ich helfe dir doch. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, warum ich nicht in eine andere Schmerzklinik gekommen bin. Das war so interessant. Mein Mann hat mir, also mein Ex-Mann hat mir da die Adressen gegeben von der Schmerzklinik und ich habe hingeschrieben, warte auf eine Antwort und warte auf eine Antwort und es kommt keine und es kommt keine. Papa hat im Interview dann erklärt, warum es nicht kommen konnte, weil ich ja die Frau noch nicht getroffen habe, die zu mir gesagt hat, erst 2 Monate später, ich soll in die Habichtswaldklinik gehen. Erst wie ich dort angemeldet und zugesagt hatte, kam plötzlich die Antwort, weil die haben das natürlich gleich geschickt, ne? Gesagt, hinterm Postsack habe ich es verschwinden lassen müssen. Also er hat im Außen Englisch gesprochen, aber er hat in meinem Kopf alles perfekt übersetzt, als wäre alles Deutsch, weil ich bis heute noch nicht was Postsack habe.
Ich auch nicht.
Aber er hat alles übersetzt. Ne? Und so hat er halt weitergemacht. Ne? Und jetzt hast du so viel Sorgen wegen deiner Kinder. Mach dir keine Sorgen. Ich werde von jetzt ab immer für deine Kinder sorgen. Dann habe ich gesagt, was machst du denn so? Und dann habe ich gesagt, ich war Lehrerin, aber gleich wie ich gesagt habe, ich war Lehrerin, habe ich gesagt, ja, ich weiß. Und was für eine Lehrerin. Genau so, wie ich sie mir wünsche. Und dann hat er mir all die Qualitäten aufgezählt, die seiner Meinung nach ein guter Lehrer haben muss. Und die habe ich alle und habe mich da gelobt über den grünen Klee, alle Eigenschaften, die es haben muss. Und nie auf die Uhr schauen und immer ein gutes Vorbild sein, nie was verlangen, was man nicht selber macht. Und einfach, die Schüler waren immer meine Kinder und deswegen ist es so gegangen. Und dann sitze ich da und höre das und wachse und wachse und wäre immer noch ein Stückchen größer, nicht? Weil meine Vorgesetzten haben es ein bisschen schwierig immer gehabt mit mir, weil ich ein bisschen anderes System drauf hatte. Aber ich bin immer Sieger geblieben, weil meine Schüler ja besser waren, dann konnten sie mir im Endeffekt nichts anhaben. Aber wie ich da so da sitze und wachse, weil endlich eine erkennt, welch guter Lehrer ich bin, ne? Sagt er, so gut wie du jetzt meinst, warst du auch wieder nicht. Und dann sagt er, weißt du, weil du hast den Kindern Gott nicht mitgegeben. Das war das Einzige. Und Gott ist das Wichtigste. Und später habe ich beim Schülertreffen dann meinen Schülern das erzählt, also lange nach der Schulzeit, wenn sie sich halt immer mal wieder treffen und die Lehrer mit einladen. Und dann hat einer gesagt, was? Wir haben gedacht, sie sind der frömmste Mensch der Welt, weil sie immer so korrekt sein mussten bei mir und sich in der Kirche benehmen. Ich habe ihm gesagt, wenn ihr in die Kirche geht, als Schulgottesdienst, dann benehmt euch. Oder ihr habt den Mut und sagt zum Rektor, ich gehe da nicht hin, weil ich glaube es nicht. Dann habe ich gesehen, also das war schon irgendwie, hat schon gepasst. Das war also das Interview. Und dann hat er gesagt, draußen habe ich noch was für dich, draußen kriegst du noch was. Und dann war vorher noch was Wichtiges, das bedauere ich heute noch, dann hat er weitergeredet und ich habe kein einziges Wort mehr verstanden. Es war, als würde er nicht Englisch reden, weil da versteht man doch einmal ein Wort. So ganz lange hat er ganz viel erzählt, alles über mich wahrscheinlich, meine Zukunft oder was weiß ich, und ich habe kein Wort verstanden. Habe ich gesagt, aber es hat ihn nicht gerührt, ich verstehe nichts mehr. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, die eine hat ja gesagt, sie versteht alles perfekt. Und wie ich sie nachher fragen wollte, hat sie aber gesagt, du, ich habe kein einziges Wort verstanden. Ich hatte ja noch nichts gelesen von ihr, ich wusste ja nicht, dass das öfter mal so passiert. Weil da wäre ich heute noch neugierig, was er mir gesagt hat. Dann sind wir also rausgegangen, wieder aus dem inneren Raum. Und dann hat er da auf einmal so irgendwas Komisches zwischen seiner Hand und drückt so und macht so und so. Also er hat nicht sein übliches Verfahren angewendet, sondern es war was in seiner Hand und das hat er gedehnt und wieder kleiner gemacht und gedehnt und wieder kleiner gemacht, das angeschaut und hat er mich angeschaut und hat es noch ein bisschen kleiner gemacht und auf einmal war das in meiner Hand und das war sowas von heiß, dass ich es gleich in meinen Schoß fallen habe lassen und hat er gesagt, ah ja, brauchst du einen Umschlag. Dann hat er so einen Brief, den er gekriegt hat, rausgezogen, hat den Umschlag genommen, hat es eingewickelt, ich habe es also nehmen können. Und dann haben die anderen gesagt, was hast du denn da gekriegt? Und dann habe ich halt das hergezeigt, so ein Stein da so. So, mein Lingam. Und die eine hat gleich gesagt, mei, wer so viel kriegt, der wird einmal viel leiden müssen. Da ist mir schon gleich ganz Angst geworden. Aber ich habe es halt für einen Stein gehalten. Und es geht auf ein Erlebnis zurück. Ich habe immer Angst gehabt, auch vom Interview, weil ich gefürchtet habe, der Baba schenkt mir irgendeinen von diesen hässlichen indischen Ringen und ich müsste ihn dann tragen und ich will das nicht. Also das habe ich ihm zwar schon gesagt, aber ich sage, Baba, bitte keinen solchen Ring, wie ich halt da immer gesehen habe, was die Leute haben. Ich habe später gesehen, er hat auch schönere gemacht, aber halt dieses indische Ziselierte da, das war meine ganze Angst. Und irgendwann einmal hat er die Sebadals verabschiedet in dieser langen Zeit, weil ich war dann 6 Wochen dort. Er hat mal gesagt zu mir, stay 6 weeks und dann habe ich verlängert.
6 Wochen, wenn man bedenkt, dass du nach 2 Tagen Aufenthalt bei Baba Indien bereisen wolltest?
Ja, hat er sich schon mächtig ins Zeug gelegt. Dann hat er die Sebadals verabschiedet und auf einmal springt so ein kleiner Kristall aus seiner Hand in eine Hand von der Sebertal. Da habe ich gesagt, Baba, sowas mag ich. Aber Kristall wäre ja schon zu kostbar für mich gewesen. Sowas hätte ich mir gar nicht verlangen dran. Einen ganz einfachen Stein. Wenn ich heimkomme, dass ich nicht denke, ich wache jetzt aus einem Traum auf. So einen kleinen Stein und habe es ihm gezeigt, dass er da reinpasst. Und darum hat er mit dem Lingam so Maß nehmen müssen und verändern müssen. Das war ja schon da, ne? Dass dann genau da in die Hülle von meiner Hand reingepasst hat.
Ich denke, das hätte er von vornherein geschafft, den in der richtigen Größe herzustellen.
Aber es war halt notwendig. Ne? Ja, jetzt wusste ich überhaupt nicht, was ein Lingam ist. Ja, dann war das Interview beendet und dann sind alle rausgegangen und alle haben sich verneigt vor ihm und sind gegangen und ich war die Letzte, die rausgegangen ist, habe mich auch verneigt. Dann hat er mich nochmal angeschaut, dann hat er meine Hände zwischen seine, meine Hand, erst die rechte und nachher alle beide zwischen seine Hand genommen und da so schön drüber gefahren, so weich und unglaublich, wie dem seine Hände sind. Die sind mir immer so kräftig und fest vorgekommen und hart regierend. Da habe ich zum ersten Mal gefühlt, was Sanftheit oder Sanftmut ist. Und dann hat er meine Hände zwischen seine genommen und gesagt, now, don't forget, be happy, always be happy. Weil ich war in ganz tiefer Depression vorher nach all dem Leiden, das ich nicht mehr ertragen konnte. Ja, dann bin ich gegangen. Und das war die Geschichte mit dem Interview.
As I hold it up to you, dispel the cloud of my
Und dann bin ich, weil ich ja in Whitefield war, in den Tempel rein, weil ich konnte jetzt nicht unter Leuten gehen. Ich habe mich also da hingesetzt und dabei waren da die Leute im Gange, weil eine Frau ohnmächtig geworden ist. Und alle haben versucht, Rege zu machen und lauter solche Sachen. Und es hat nichts genützt. Und die anderen haben einen Krankenwagen gerufen. Sie ist einfach nicht wieder zum Bewusstsein gekommen. Jetzt hat aber zu mir da jemand gesagt, da dieser Lingam und was Spezielles und das heilend und weiß Gott, was noch alles. Und dann sitze ich da so und schaue, dass das alles nicht hilft. Und dann habe ich so ganz dezent einmal gesagt, ich habe ein Lingam, vielleicht hilft das. Ne? Dann haben die mich so angeschaut, wo das her ist. Ja, sage ich, ich war gerade im Interview, der Papa hat es mir gegeben. Oh, dann haben wir es der Frau, der Ohnmächtigen da in die Hand gegeben und die hat das noch nicht, die Hände geschlossen über die, macht sie die Augen auf und macht auch gleich die Hand auf und war völlig wach und so. Und da ist deren Tochter dabei gestanden, den Krankenwagen konnte man wieder wegschicken, der dann inzwischen gekommen ist. Und dann hat die Tochter gesagt, ob sie es auch einmal berühren darf. Ja, freilich habe ich es der gleich gegeben. Und die hat mich dann tagelang immer gesucht, weil sie gemeint hat, ich esse in der westlichen Kantine. Ich war immer in der indischen. Und die Frau war so selig, nach 3 Tagen hat sie mich endlich gefunden, um mir zu sagen, wie sie heimgefahren ist, hat sie so einen schweren Unfall gehabt mit dem Auto. Nur weil sie vorher das Lingam berühren durfte, ist ihr ganz klar, dass der Gott sie bewahrt hat, dass sie mit dem Leben davon gekommen ist, weil das Auto ganz kaputt war. Und jetzt ist sie zum 3. Mal schon reingefahren nach Whitefield, um mir das zu sagen und hat mich aber nie getroffen. Aber ich gedacht, dieser Lingam war Besonderes. Wie ich dann heimgehe zu meiner Wohnung, bin ja von Natur aus mehr der Zweifler. Ne? Da steht auf einmal ein neuer Stand. Und was meinst du, was an dem Stand gibt? 100 solche Lingams, wie ich anscheinend da gekriegt habe. Halt 100 solche Steine, oval geformt, in der Größe und noch ein bisschen größer und ein bisschen kleiner, wie mein Lingam. Da habe ich natürlich den Gedanken, dass das vielleicht was Besonderes ist, gleich wieder zur Seite geschoben. Aber ich habe mir ja eh nur ganz einen einfachen Stein als Erinnerung gewünscht. War schon der erste Test. Ja, dann komme ich heim in die Wohnung, wo ich gewohnt habe. Und dann haben mich da, waren nebendran noch 2 Russinnen, die haben gesagt, ja, Interview, und haben es gesehen, dass ich gerufen war. Und haben mich gefragt, was los war und ob ich vielleicht wie Butte gekriegt habe. Ja, habe ich gesagt, 5 Päckchen, habe denen gleich 4 gegeben, ne, weil das waren 2 Leute, jeden 2. Ich habe dann 1 behalten. Und die haben sich so gefreut. Und dann ist die Hausfrau raufgekommen und hat gesagt, Interview, was der Baba gesagt hat zu mir. Ne? Weil es hat noch nie einer gewohnt bei ihr, der ein Interview gekriegt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir da so einen Stein gegeben. Oh, ein Lingam. Und hat die ganze Familie kommen lassen und hast da so die Verehrung gemacht. Dann, wie der Trubel vorbei war, habe ich mich so auf den Balkon gesetzt und habe also das Lingam angeschaut. Und dann habe ich das Licht so draufgefallen und habe ich gesehen, das ist ganz grau außen. Aber innen ist es ganz leuchtend. Wenn man es gegen das Licht hält, ist das wunderbar leuchtend und habe es da so angeschaut. Und auf einmal, wie ich so ans Licht hält, schaut da mich der Baba an, innen. Ja, das kann natürlich nicht sein, ne? Das lässt ja meinen Verstand nicht zu. Dann habe ich die Dachkonstruktion untersucht und alles ganz genau. Stundenlang habe ich getestet, was diese Spiegelung verursacht, die ich dann vielleicht für ein Wunder halte oder sowas, ne, und dass das ja nicht passiert. Ne. Dann war der Papa natürlich nach einer Stunde verschwunden. Ich bedauere es heute noch ewig, vielleicht wäre er drin geblieben, da nicht immer das wissenschaftlich erklären wollte, warum es ja nicht sein kann.
Alles gut
gemacht mit dem Lingam. Und soll ich dir vielleicht erzählen, wie der mir bestätigt hat, dass es ein Lingam ist und nicht ein Stein?
Ja, gern.
Ich habe dann zu Hause gelesen, also wenn es jetzt wirklich ein Lingam sein sollte, ne, da habe ich es hingelegt und da habe ich es hingelegt. Ja, wenn das ein Lingam ist, dann gelesen, vielleicht ein bisschen anders umgehen damit. Ne? Das ist einfach so als Stein, als Andenken betrachtet. Und dann habe ich gedacht, ich muss ihm einen Brief schreiben. Ich muss jetzt wissen, ob das ein Lingam ist, weil dann muss ich es mit mehr Ehrfurcht behandeln oder ob das einfach ein Stein ist, wie ich es sehe. Dann habe ich ihm also einen Brief geschrieben, wirklich abgeschickt und an seine Adresse geschickt. Und ich war auch überzeugt, er antwortet, weil er damals also mir unglaubliche Sachen geschenkt hat. Also da reicht die Zeit nicht, um das alles zu erzählen. und war schon enttäuscht, weil er jetzt nicht direkt zurückgeschrieben hat. Ich habe gedacht, am anderen Tag ungefähr kann die Antwort schon da sein, nicht? Weil er hat ja da seine Spezialwege, die hat er auch. Aber dann ist eine Frau wiedergekommen, die damals in großer Depression war. Und die hat immer gefragt, ob sie das Lingam nehmen darf, solange es da ist, weil dann ist ihr so viel Kraft zugewachsen, dass sie also wieder bis zur nächsten Woche ausgehalten hat. Ja, und dann war wieder der Tag, wo die gekommen ist. Und dann hat sie es genommen, schaut es an und dann sagt sie zu mir, hast du zwei? Sag ich, was zwei? Ja, von diesen Dingen da. Sag ich, wieso? Sagt sie, ja, weil das schaut halt total anders aus. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt, weil ich habe gar nicht hingeschaut. Aber das war seine Antwort, ne? Der Brief, den er mir geschrieben hat. War das ganze graue Lingam halb grau und halb reinweiß. Aber nur bis ich es auch gesehen gehabt habe, weil sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und nach einer Viertelstunde war es wieder so. Habe ich gewusst, also der Brief wird nicht mehr kommen von ihm. Das war seine Antwort. Es erscheint ein Lingam zu sein. Ne? So war das dann. Dann gehört noch eine Geschichte zu dem Lingam dazu, die ein bisschen später dann passiert ist. Ich habe damals Astrologie gelernt und dann hat eine zu mir gesagt, Astrid, das macht der Baba überhaupt nicht. Die sagen den Leuten so schlimme Sachen voraus. Dann habe ich gesagt, das macht ja nichts, ich habe es jetzt gelernt. Und wenn es ihm nicht recht ist, dann mache ich es halt nicht. Ne? Ich finde es hochinteressant, ich habe mich überzeugen lassen, ich habe nichts von Astrologie gehalten, aber ich war fasziniert, wie alles vom Anfang bis zum Schluss von ihm geleitet ist oder arrangiert. Also es war wunderbar für mich eigentlich, dass Gott sowas kann für jeden Einzelnen. Und wie ich also da den Stein in die Hand nehme, dann schaue ich ihn an und dann sehe ich da oben lauter Punkte, zähle ich, aha, die neuen Planeten. Da war klar, so wie ich Astrologie mache, ist es richtig für ihn. Sonst hätte er mir auf das Lingam nicht diese Planeten darauf gemacht. Das war sofort klar. Ne? Und viel später, aber ich habe es nicht mitgekriegt, wann die Änderung geschehen ist, schaue ich das Lingam wieder einmal an. Jetzt waren die Planeten nicht mehr da. Habe ich gedacht, habe ich jetzt was falsch gemacht? Dann schaue ich genau hin. Dann haben sich die Planeten, die da so ungeordnet am Himmel waren, wie es halt ist in Wirklichkeit, zu einem S gebildet gehabt. So ist es heute noch. Auf einmal war es passiert.
Er spielt mit dir.
Er spielt mit mir. Wir haben viel Spaß zusammen, weil er liebt den Spaß und ich liebe ihn auch. Als Lehrer war ich immer sehr fröhlich und darum haben die Schüler so gern gelernt und so hat er mit mir weitergemacht. Also das war jetzt einmal die Geschichte, wie ich ihn kennengelernt habe.
Wenn ich bedenke, dass du mir zu Anfang mitgeteilt hast, dass du nicht so genau weißt, ob du mehr als 5 Minuten erzählen kannst und jetzt schon über deine allererste Reise so viel zu berichten hast, das ist ja unglaublich. Wir müssen ja noch einen weiteren Termin anberaumen. Wie machen wir das denn bloß? Ich kann es Ihnen bereits verraten. Anna hat sich zu einem weiteren Interview bereit erklärt. Freuen Sie sich drauf. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Heidrun Schmandt und wünscht Ihnen eine gute Woche.